jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Christian Sievers.
Guten Abend Ihnen allen. An Deutschlands größtem Flughafen ging heute über Stunden nichts mehr. Es war kein Unwetter schuld, kein Streik. An den beiden zentralen Start- und Landebahnen hatten sich radikale Klimademonstranten festgeklebt. 7 Mitglieder der selbsternannten letzten Generation. Tausende Reisende hatten dadurch heute viel Zeit in Frankfurt und viele Fragen. Wie gut geschützt sind Deutschlands Flughäfen? Wieso kommt man offenbar relativ einfach in den Hochsicherheitsbereich eines internationalen Airports? Und geht das jetzt so weiter? Gestern gab es ähnliche Aktionen, unter anderem in Köln-Bonn. Die Politik will reagieren. Markus Wolsiffer.
Jannik Hippchen muss seine Tochter heute häufig trösten. Sie saßen bereits im Flieger, wären schon längst in Portugal. Doch der Familienurlaub muss warten. Viel Frust an Deutschlands größtem Flughafen.
Als Sie das gelesen haben mit den Klimaklebern, was ging da Ihnen durch den Kopf?
Ich gebe eine fernsehtaugliche Antwort. Schade, also so gewinne ich keine Leute für mich. Weil Sache ist ja nicht verkehrt, aber so schürt man eigentlich eher so die Abneigung dazu. Und ich würde gern jetzt in der Sekunde mal mit einem mal sprechen und fragen, ob das der Plan ist. Aber hier kleben sie sich ja nicht hin.
Die Schlangen vor den Umbuchungsschaltern in Terminal 1, selbst am Abend noch hunderte Meter lang. Mindestens 200 Flüge fallen aus. Viele sind verspätet. Getränke und Snacks für die Reisenden nur ein kleiner Trost, mitten in den Sommerferien. Um 5 Uhr morgens beginnt das Unheil. Die selbsternannte letzte Generation klebt wieder. Friedlichen Ungehorsam nennen sie das. Das deutsche Strafrecht sieht es anders. Schnell sind Fotos und Videos der Demonstranten online. Einer erklärt es so.
Ich habe Angst um Kinder, die ich in diese Welt setzen möchte, dass sie keine Lebensgrundlagen mehr haben. Mir bricht das Herz und ich weiß, dass wir vielleicht nicht mehr genug zu essen, zu trinken und ein sicheres Heim haben werden.
Dabei hatten die Demonstranten noch zu Jahresbeginn vermittelt, nicht mehr kleben zu wollen. Auf ZDF-Nachfrage heißt es am Telefon, alles ein Missverständnis.
Wir sind dafür bekannt, dass wir einen langen Atem haben. Und wir müssen davon ausgehen, dass es diese Proteste auch in Zukunft weiterhin geben wird, wenn die Bundesregierung weiterhin versagt und keinen Handlungsbedarf sieht.
Gestern die Störungen am Flughafen Köln-Bonn, heute in Frankfurt. Die Debatte um die Sicherheit an den deutschen Flughäfen nimmt bereits Fahrt auf. Der Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongardt spricht ein vernichtendes Urteil.
Vorne in den Terminals wird ausgezeichnet intensiv kontrolliert, aber ihrer Verpflichtung zur Außensicherung, also das gesamte Gelände abzusperren und zu verhindern, dass Personen unberechtigt drauf gelangen, dem kommen die Flughäfen in wirklich völlig mangelhafter Weise nach.
Der Flughafenverband weist die Kritik vehement zurück. Die Sicherheitskonzepte seien bewährt. Einerseits durch Zäune und Absperrungen. Entscheidend sei der zweite Baustein.
Das ist die Detektion der Menschen, der sofortige Zugriff, der unmittelbare Herunterfahren des Flugbetriebs, sodass für den Luftverkehr keinerlei Gefahren, keinerlei Risiken entstanden sind.
Und die Politik? Die will vor allem abschrecken. Vergangene Woche hatte das Kabinett eine Änderung des Luftsicherheitsgesetzes auf den Weg gebracht. Mit einem neuen Straftatbestand. Bis zu 2 Jahre Freiheitsstrafe bei unberechtigtem Eindringen auf die Rollfelder. Einige der selbsternannten letzten Generation wird das kaum abhalten. Ein Sprecher hat gegenüber dem ZDF heute bestätigt, er würde die 2 Jahre Gefängnis in Kauf nehmen, obwohl er ein kleines Kind hat. Ein hoher Preis.
Seit vielen Monaten sitzt ein Deutscher in Belarus in Haft. Vor 4 Wochen wurde er dort zum Tode verurteilt, angeblich wegen Terrorismus und Söldnertums. Heute Abend ist Rico K. im belarussischen Staatsfernsehen gezeigt worden. Wir gehen zu Armin Körper in Moskau. Armin, guten Abend. Was hat er dort gesagt?
Dieses sogenannte Interview wurde vor etwa 1 Stunde im belarussischen Staatsfernsehen ausgestrahlt. Das wurde filmisch bearbeitet, es war kein Fragesteller zu sehen und es waren einzelne Aussagen aneinander geschnitten. Rico K. gibt darin an, er sei vom ukrainischen Geheimdienst als Söldner rekrutiert worden. Seine erste Aufgabe wäre es gewesen, einen Terroranschlag auf eine Bahnlinie in Belarus zu verüben. Er habe dort einen Sprengsatz deponiert, der sei auch explodiert. Es seien aber keine Opfer dabei zu Schaden gekommen. Er beschuldigt den ukrainischen Geheimdienst, ihn getäuscht zu haben und auch die Bundesregierung, dass die nichts für ihn täte. Diese Aussagen muss man mit großer Vorsicht bewerten, denn es kommt in Belarus immer wieder vor, dass politische Gefangene so ausgestellt und zu Aussagen gezwungen werden.
Kann man denn, Armin, kann man sagen, wie groß die Gefahr jetzt für ihn ist, tatsächlich hingerichtet zu werden? Steigt jetzt auch der Druck auf die Bundesregierung in dem Fall?
Belarus ist das letzte Land Europas, das die Todesstrafe vollstreckt, zum letzten Mal 2020. Russische unabhängige Medien berichten heute Abend, Rico K. sei Teil eines groß angelegten Gefangenenaustausches gegen im Westen inhaftierte Russen. Dafür spricht auch, dass die Nachricht von seiner Verurteilung just an dem Tag bekannt wurde, als in Russland Evan Gershkovich verurteilt wurde, der US-Journalist. Der soll nach russischen Medien eigentlich Teil eines Austausches sein, nämlich gegen den in Berlin einsitzenden Tiergartenmörder. Damit steigt der Druck auf die Bundesregierung erheblich, denn Rico K. ist ja zum Tode verurteilt. Noch eine Schlussbemerkung. Die Präsidenten von Belarus und Russland, Putin und Lukaschenko, treffen sich ausgerechnet heute Abend spontan zum Abendessen in St. Petersburg.
Armin, ganz herzlichen Dank für diese ganz aktuelle Meldung, die gerade reingekommen ist. Live aus Moskau, Armin Körper. Unser nächstes Thema. Ich habe viel erreicht, aber jetzt sollen es mal Jüngere machen. Eine neue Generation mit frischem Wind zum Wohle der Demokratie. So kann man die Erklärung von Joe Biden heute Nacht live auf allen TV-Kanälen grob zusammenfassen. Der erste Auftritt nach seinem Verzicht auf eine weitere Kandidatur. Da übergibt einer geordnet den Staffelstab und sein Vermächtnis. So sollte das wohl aussehen. Nur dass Zeitpunkt und Umstände des Ganzen halt eine völlig andere Sprache sprechen. Biden hat ja nicht aus freien Stücken verzichtet, er wurde gedrängt, wochenlang, zuletzt von immer mehr eigenen Leuten. Und deshalb wirkte der Auftritt im Oval Office über weite Strecken wie eine Abschiedsrede. Luke Walpott.
Er wollte eine zweite Amtszeit, doch am Ende stand wohl zu viel dagegen. Zunehmende Gebrechlichkeit, rapide sinkende Umfragewerte, das überlaute Rumoren in der eigenen Partei. Joe Biden lässt die Nation wissen, dass er nicht mehr antritt. Es war die wohl schwierigste Rede in seinen mehr als 50 Jahren politischer Karriere. Ich muss meine Partei für diese entscheidende Aufgabe jetzt vereinen. Ich glaube, meine Führungsrolle in der Welt, meine Vision für die Zukunft Amerikas hätte eine zweite Amtszeit verdient. Aber nichts darf der Rettung unserer Demokratie im Weg stehen. Auch nicht persönlicher Ehrgeiz. Tränen bei seinen Anhängern vor dem Weißen Haus. Lange hatte sich Biden gegen das Offensichtliche gesträubt. Zu übersehen war es kaum noch. Der Wendepunkt sicherlich der katastrophale Auftritt des 81-Jährigen beim Fernsehduell gegen Herausforderer Donald Trump. Ein fahriger und wirrer Biden ließ Partei und Nation konsterniert zurück. Der Verzicht kommt spät, aber er kommt. In emotionalen Worten wirbt Biden jetzt für seine Vizepräsidentin Kamala Harris. Ich habe entschieden, den Staffelstab an die nächste Generation zu übergeben. Das ist der beste Weg, unsere Nation zu einen. Es gibt eine Zeit und einen Ort für lange Jahre der Erfahrung im öffentlichen Leben. Aber es gibt auch eine Zeit und einen Ort für neue Stimmen, frische Stimmen und ja, jüngere Stimmen. Bis Januar aber will Biden als Präsident noch einiges angehen. Von der Reform des obersten Gerichtshofs über den Ukraine-Krieg und China bis zum Nahen Osten. Ich arbeite daran, den Krieg in Gaza zu beenden, die Geiseln nach Hause zu holen, Frieden und Stabilität in die Region zu bringen. Das klingt gut, wenn da nicht Bidens israelischer Partner Netanyahu wäre. Aufgeräumt empfing der Präsident den Gast am Nachmittag. Wir haben einiges zu besprechen. Vor dem Weißen Haus warfen unterdessen Demonstranten Netanyahu Völkermord in Gaza vor. Israels angeschlagener Regierungschef will dort auf jeden Fall weiter militärisch gegen die Hamas vorgehen. Biden drängt auf eine Feuerpause, um die Geiseln nach Hause zu bringen. Bewegung gibt es kaum, zu unterschiedlich die Positionen der beiden Männer. Der eine, Joe Biden, hat gerade das Wohl der Nation über seine eigenen Ambitionen gestellt. Dem anderen, so sagen jedenfalls Netanyahus Kritiker, geht es nur noch um den Machterhalt.
Das White House Press Corps ist immer ganz nah an den jeweiligen Präsidenten dran. Jeff Mason ist Korrespondent im Weißen Haus für die Nachrichtenagentur Reuters. Er hat Obama, Trump, jetzt Biden gecovert. Er war auch Vorsitzender der Vereinigung der White House Korrespondenten. Herr Mason, guten Abend.
Guten Abend.
Bislang gab es ja nur einen Brief von Joe Biden an seine Fellow Americans. Hat Ihnen der Präsident denn jetzt erklären können, in dieser TV-Ansprache schlüssig erklären können, warum er verzichtet hat?
Er hat nicht genau erklärt, warum. Er hat auf jeden Fall erklärt, was er jetzt machen möchte. Er hat erklärt, dass er die Vizepräsidenten jetzt unterstützt. Er hat über die Demokratie gesprochen, ohne dass er den Namen von Donald Trump ausgesprochen hat. Man müsste ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ich glaube, es ist jetzt klar, was er geschrieben hat und von was er gesagt hat, dass ihm klar geworden ist, dass er nicht gewinnen könnte und dass er sich deswegen entschieden hat, jetzt nicht weiter zu kandidieren.
Vor ein paar Wochen hatte er ja noch gesagt, nur wenn der Herrgott persönlich herabsteige, würde er die Kandidatur aufgeben. Jetzt stellt er das als überfälligen Generationenwechsel dar. Wie passt denn das zusammen für die Amerikaner?
Ja, die Frage ist gut. Die Fragen haben wir auch heute zu seiner Pressesprecherin auch gestellt, ob sie genauer sagen könnte, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Sie haben auf jeden Fall im Weißen Haus gesagt, dass das mit seiner Gesundheit nichts zu tun hat. Und deswegen sage ich nochmal, ich glaube, er hat einfach die Polls nochmal genauer gesehen und von seinen Kollegen, von seinem Berater ist er überredet worden, dass im November, dass er einfach nicht gegen Donald Trump gewinnen könnte und dass die Kamala Harris eigentlich die beste Weg hätte. Und deswegen hat er sich so entschieden.
Jetzt haben wir ihn rund um die Welt heute Abend erlebt in dieser Ansprache, vergangene Nacht erlebt. Er saß da, er las vom Teleprompter ab und er wirkte doch zwischenzeitlich immer wieder auch sehr fahrig. Wie erleben Sie ihn denn? Sie sind ja ganz nah dran im Weißen Haus.
Das bin ich, das sind wir auf jeden Fall. Also was ich dazu sagen kann, ist, der ist älter geworden. Das ist ziemlich klar. Ich habe ihn auch als Vizepräsident gecovert und damals kamen die Worte etwas schneller für ihn. Das kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich das beobachtet habe. Er ist älter geworden. Sein Stotter, das er als Kind gehabt hat, ist ein bisschen zurückgekommen und das hat jetzt eine Rolle gespielt auch, dass er nicht immer so deutlich, nicht immer so smooth reden kann.
Jetzt ist die Frage nach dem Zustand des Präsidenten, die gibt es ja in der Öffentlichkeit nicht erst seit diesem katastrophalen Fernsehduell. Aber erst dann wurde sie in den Medien wirklich thematisiert. In den US-Medien läuft eine heftige Diskussion aktuell um die Frage, wurde da eine Riesen-Story verschlafen? Oder, und das wäre ja vielleicht noch schlimmer, bewusst kleiner gemacht. Wie sehen Sie das als einer, der im Weißen Haus arbeitet?
Also ich würde nicht sagen, dass man nicht drüber geschrieben hat. Wir haben auf jeden Fall bei Reuters über sein Alter geschrieben und das war schon ein Thema. Dass es ein größeres Thema geworden ist, nach der Debatte, das ist auf jeden Fall der Fall. Ob wir vielleicht etwas, ob wir das besser gemacht hätten, ob wir was anderes gemacht hätten, hätten machen können, die Fragen sind auch gut und fair und die werden auch gestellt.
Die ehemalige Chefredakteurin der New York Times sagt, die kommt mit schweren Vorwürfen und sagt, unsere besten Korrespondenten vom White House Press Corps haben versagt, sagt sie. Die Nebelkerzen, die Mitarbeiter im Weißen Haus um Bidens Zustand geworfen hätten, die seien nicht durchdrungen worden von der Presse und der Nebel sei nicht gelichtet worden. Wird das bei Ihnen intern auch diskutiert?
Gut, das ist nicht meine Aufgabe, eine über Ihre Kritik jetzt zu reden. Was ich sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall ein Thema gewesen ist, ein größeres Thema geworden ist. Und man kann mit seinen eigenen Augen sehen, wie Präsident Biden spricht und wie er in den letzten paar Wochen, in den letzten paar Monaten auf der Bühne erschienen ist. Das kann man gesehen haben, wenn man einfach zugeschaut hat.
Er hat ja in seiner bisherigen Amtszeit vergleichsweise wenig tatsächlich offene Pressekonferenzen gegeben, auch weniger Interviews als die Vorgänger. Wie ist denn der Umgang von Kamala Harris mit der Presse?
Gut, sie hat heute ein paar Fragen angenommen, als sie in Texas gewesen ist. Ich als Journalist, wir als Journalisten hoffen auf jeden Fall, dass sie und auch andere Kandidaten, ob Demokrat oder Republican, dass sie unsere Fragen annehmen. Das ist für uns sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch für die Demokratie sehr wichtig. Damit können Kandidaten sagen, was sie glauben und auch, dass sie mit der Presse umgehen können. Wie das weitergeht wird mit ihr, das müssen wir abschauen.
Sagt Jeff Mason, er ist White House Korrespondent für die Nachrichtenagentur Reuters. Jeff, herzlichen Dank und einen schönen Tag in Washington DC.
Gern geschehen, danke.
Und hier bei uns zurück in Deutschland. Heinz, hast du die Übersicht über weitere wichtige Nachrichten von heute?
Bundesaußenministerin Baerbock hat die chinesische Führung aufgefordert, sich intensiver für Frieden in der Ukraine einzusetzen. Die derzeitigen Gespräche des ukrainischen Außenministers dazu in Peking nannte Baerbock wichtig. Beim Besuch eines Rüstungsunternehmens in Flensburg sagte sie, China habe als Mitglied des UN-Sicherheitsrats eine besondere Verantwortung zum Schutz des Friedens und dazu gehöre vor allen Dingen keine Unterstützung Russlands. In der deutschen Wirtschaft hat sich die Stimmung laut dem IFO-Geschäftsklima-Index im Juli weiter verschlechtert. Es ist der dritte Rückgang des wichtigen Konjunkturbarometers in Folge. Mit Blick auf die kommenden Monate habe die Skepsis merklich zugenommen, so das IFO-Institut. Die deutsche Wirtschaft stecke in der Krise fest. Ein Taifun hat vor allem in Taiwan und auf den Philippinen schwere Schäden verursacht. In Taiwan waren Straßen großflächig überschwemmt, zeitweise rund eine halbe Million Haushalte ohne Strom. Vor der Küste sank zudem ein Frachtschiff. Auf den Philippinen kamen nach Behördenangaben mindestens 21 Menschen ums Leben. Inzwischen zog der Taifun weiter Richtung China. In der Küstenprovinz Fujian wurden rund 150.000 Menschen in Sicherheit gebracht.
Das Thema wühlt immer noch auf, das Thema polarisiert, das Thema ist toxisch. Irgendwie verständlich, dass manche schon das Wort Corona-Pandemie nicht mehr hören wollen. Und dennoch hängt viel davon ab, wie eine Gesellschaft mit diesem Thema umgeht, das sie so gespalten hat. Wie gut sie die Fehler aufarbeitet. Schon allein, weil es eine nächste Pandemie geben wird. Irgendwann. So gesehen sind geschwärzte Dokumente, Verdächtigungen und dunkle Andeutungen keine gute Basis. Die Protokolle des Corona-Krisenstabs im Robert-Koch-Institut gibt es jetzt komplett ungeschwärzt. Und sie führen zu neuen Diskussionen, was ja auf Fakten basiert gar nicht so schlecht ist. Britta Spiekermann.
Es ist eine dieser Pressekonferenzen, wie es sie viele gab in diesem Corona-Herbst 2021. Jens Spahn, damals Bundesgesundheitsminister, an diesem Tag mit einem polarisierenden Satz, der bis heute nachhallt.
Wir erleben gerade vor allem eine Pandemie der Ungeimpften und die ist massiv.
Auch andere greifen die Formulierung auf. Sie entwickelt sich zum politischen Narrativ.
Es handelt sich um eine Pandemie der Ungeimpften, meine Damen und Herren.
Wir haben eine Pandemie der Ungeimpften.
Die Aussage, Ungeimpfte sind verantwortlich für den Verlauf der Pandemie. Die implizierte Aufforderung, lasst euch impfen. Jens Spahn in einem ersten längeren ZDF-Interview zum Thema weicht auch heute nicht ab.
Das war ja die entscheidende Botschaft. Wenn sich möglichst viele impfen lassen, geht's auch schneller in die Normalität zurück. Das mag auch moralischen Druck bedeutet haben für manche, die sich noch nicht haben impfen lassen. Aber das lag natürlich auch in der Pandemiezeit damals begründet.
Dieser moralische Druck wurde dann gesetzlich verschärft. 2G, 3G beschränkten für Nicht-Geimpfte den Zugang zum öffentlichen Leben. An dem Begriff der Pandemie der Ungeimpften gab es schon im Herbst 2021 Kritik, auch von den Virologen Christian Drosten und Henrik Streeck. Die Rede ist von einem falschen Narrativ. Es gäbe keine Pandemie der Ungeimpften, sondern eine Pandemie. So sah es offenbar auch das Robert-Koch-Institut, in der Corona-Zeit maßgebliche Behörde, dem Bundesgesundheitsministerium unterstellt. Die Protokolle sind jetzt komplett öffentlich nach anfänglichen Schwärzungen, möglicherweise geleakt von einem RKI-Mitarbeiter. In einer Videokonferenz am 5. November 2021 spricht der Stab über den Begriff der Pandemie der Ungeimpften aus fachlicher Sicht nicht korrekt. Der Minister spreche bei jeder Pressekonferenz davon, vermutlich bewusst, die Aussage könne eher nicht korrigiert werden, diene als Appell, sich impfen zu lassen. Ein solcher Appell sei der falsche Weg gewesen, sagt heute der Virologe Martin Stürmer.
Das ist einer der Punkte, der die Gesellschaft massiv gespalten hat. Und ich glaube, im Nachhinein ist es sicherlich, wäre es besser gewesen, viel früher zum einen mit den 2G-3-Konzepten aufzuhören und zum anderen diesen Begriff halt eben sehr, sehr schnell wieder ad acta zu legen.
Der Hinweis darauf, und dabei bleibe ich auch, dass es vor allem Ungeimpfte auf den Intensivstationen waren zur damaligen Zeit, dass die schweren und schwersten Verläufe, die Belastung des Gesundheitswesens entstanden sind, vor allem eben auch durch Patientinnen und Patienten ohne eine vorherige Schutzimpfung. Der Befund ist und bleibt richtig, übrigens auch laut RKI-Zahlen.
Dem deutschen Intensivregister lagen allerdings erst ab Mitte Januar 2022 verlässliche bundesweite Zahlen zum Impfstatus vor. Danach waren von den Corona-Patienten auf Intensivstationen fast 2/3 ungeimpft, 1/3 geimpft. Die Aufarbeitung der Corona-Pandemie hat wohl gerade erst begonnen.
Der Virologe Stürmer sagt im Interview mit ZDF heute live auch, die Menschen sind reif genug, dass man ihnen die Wahrheit sagen kann und sie dann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Unser nächstes Thema. Wir haben hier mit Sicherheitsfragen angefangen heute Abend, die sich Deutschlands Flughäfen stellen müssen. Jetzt kommt das, was manche Experten einen einzigen Sicherheitsalbtraum nennen, die Olympischen Spiele in Paris. Insbesondere deren Eröffnungsfeier morgen, mitten in der Stadt, auf 6 Kilometern entlang der Seine. Ein nie dagewesenes Mega-Event, das Spaß machen soll und Eindruck. Lässt sich sowas überhaupt effektiv sichern? Frankreichs Behörden sagen ja. Das Ergebnis ist auf Schritt und Tritt in Paris zu erleben. Zu Land, zu Wasser, in der Luft. Es gibt 5-mal mehr Polizei und Armee als Athletinnen und Athleten. Anna Feist.
Es ist ihr erster Einsatz. Eskorte der irakischen Fußballmannschaft. 190 deutsche Polizisten sind während der Olympischen Spiele im Dienst. Diese Berliner Motorradstaffelfahrer können ihr Glück kaum fassen.
Das ist, sag mal, Highlight in meiner beruflichen Zeit hier beim Verkehrsdienst.
1750 ausländische Kräfte helfen aus beim Olympiasommer in Frankreich. Darunter auch die Kataris, die eigens ihre gepanzerten Jeeps haben einfliegen lassen. Es soll das am stärksten gesicherte Großereignis weltweit werden. Eine Mammutaufgabe. Es gilt allein bei der Eröffnungsfeier morgen, 300.000 Zuschauer im Freien zu schützen. 800 Elitesoldaten werden dafür im Einsatz sein. Darunter Taucher, die unter Wasser die Seine sichern. Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet und haben auf alles eine Antwort. Eine Antwort, die damals fehlte. München 1972. Mitglieder einer palästinensischen Terrorgruppe stürmen das Quartier der israelischen Mannschaft. Sie erschießen 2 Israelis und nehmen 9 weitere als Geiseln. Das deutsche Sicherheitskonzept versagt gnadenlos. Keine Spezialeinheiten verfügbar. Und bei der Befreiung der Geiseln kommen alle ums Leben. Heute in Frankreich sei man darauf vorbereitet. Fast täglich trainieren die Spezialkräfte gerade solche Szenarien. Die Sicherheit des israelischen Teams sei im Fokus. Ich habe mich entschieden im Namen des gesamten Innenministeriums, dass die israelische Delegation Tag und Nacht überwacht wird. Von palästinensischer Seite, sogar von einigen linken französischen Abgeordneten, gibt es Drohungen und Ausschlussforderungen. Zum Schutz der anderen wird so die eigene Heimat zur Hochsicherheitszone. Ich höre nur Nein, aber ich wohne da. Was soll ich tun? Sie müssen einen Umweg fahren. Aber wo lang? Paris ist zur Sperrzone geworden. Zum ersten Mal überhaupt werden morgen sogar die Flughäfen geschlossen sein. 5 Stunden lang wird der Luftraum unpassierbar. Mit dem Anti-Drohnengewehr sollen unerwünschte Flugkörper per Signal gestört werden. Einzig 20 Maschinen der Luftwaffe dürfen dann noch am Himmel kreisen. Die Berliner Motorradstaffel jedenfalls fühlt sich sicher.
Wir machen uns nicht mehr Gedanken als in Deutschland. Also wir haben ein gutes Sicherheitsgefühl.
Doch fest steht auch, die Sicherung der Olympischen Spiele wird ein historischer Kraftakt.
Eine Welt voller Krisenherde und Gewalt hofft auf friedliche, heitere Spiele. Nochmal du, Heinz.
Auch gleich nochmal zu den Olympischen Spielen, aber erst zur Deutschen Bahn. Die hat ihre Halbjahresbilanz vorgelegt und demnach gab es einiges, das das Halbjahresergebnis belastet hat. Stefanie Barrett, wie sieht die Bahnbilanz aus?
Ja, man hat es ja schon geahnt in den schwierigen EM-Wochen. Heute nun die nüchternen Zahlen und Fakten und sie sind tiefrot bei der Deutschen Bahn. Im ersten Halbjahr verbucht der Konzern einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro. Die Pünktlichkeit fällt auf ein historisches Tief von fast 63%. Im Juni fuhr sogar nur jeder zweite Fernzug nach Fahrplan. 6% weniger Kunden im Fernverkehr, auch weil Reisende auf Regionalstrecken auswichen, wo das günstige Deutschland-Ticket gilt. Als Gründe führt die Bahn unter anderem Streiks und Extremwetter an, die das teils marode Netz an seine Grenzen führte. Die kürzlich gestartete Generalsanierung kostet viel Geld. Immerhin kann die Bahn hier mit einer milliardenschweren Rückzahlung vom Bund rechnen, weil sie in Vorleistung getreten ist.
Wie kann der Konzern wieder in schwarze Zahlen kommen?
Ja, heute hat die Bahn, wie so oft schon, ein weiteres straffes Maßnahmenpaket angekündigt. So sollen in den kommenden 5 Jahren 30.000 Stellen abgebaut werden. Schon in diesem Jahr allein in der Verwaltung 1.500 Beschäftigte gehen. Mit dem Verkauf des einzigen Gewinnbringers der Bahnsparte, der internationalen Logistiktochter Schenker, soll der Schuldenberg abgebaut werden. Auch höhere Ticketpreise sind im Gespräch. Ob das aber alles ausreicht, damit die Bahn mehr Zug bekommt, höchst fraglich. Auch heute wieder lautstarke Empörung aus der Bundespolitik. Dabei weiß man, es würde der Bahn nur eines helfen, eine langfristige finanzielle Absicherung durch den Bund. Seit Jahren schon belegen europaweite Rankings immer wieder, dass Deutschland deutlich weniger in die Schiene investiert als andere EU-Staaten.
Stefanie Barrett, vielen Dank. Für Tennisstar Angelique Kerber werden die Olympischen Spiele ihr Abschlussturnier. Sie kündigte heute an, danach ihre Karriere zu beenden. Die 36-Jährige gewann 3 Grand-Slam-Titel und Silber bei Olympia in Rio de Janeiro. 34 Wochen stand Kerber an der Spitze der Weltrangliste und ist damit die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin seit Steffi Graf. Tja, während Angelique Kerber noch auf ihr erstes Match bei diesen Olympischen Spielen warten muss, ging es für die deutschen Handballfrauen schon los gegen Südkorea. Das deutsche Team verlor 22-23. Über die Niederlage zum Turnierauftakt berichtet Gary Pauband.
So haben sie sich die Rückkehr aufs olympische Parkett nach 16 Jahren nicht vorgestellt. Trotz Favoritenrolle erleben die deutschen Frauen in den weißen Trikots eine durchwachsene erste Hälfte, liegen zur Pause mit 10-11 zurück. Bundestrainer Gaugisch sieht anschließend eine deutliche Leistungssteigerung. Sein Team dreht das Spiel und geht mit 18-14 in Führung. Noch nie konnte Deutschland bei den Olympischen Spielen gegen Südkorea gewinnen. Das soll sich an diesem Tag ändern. Doch scheitert das Team zu oft an der eigenen Chancenverwertung. Während Xenia Smietz und Co. nur 2 Tore in den letzten 10 Minuten erzielen, agiert Südkorea durchweg mit einem kühlen Kopf. Der Außenseiter schafft die Überraschung und schlägt die DHB-Frauen 23-22. Für Deutschland ein Rückschlag im Kampf um das Viertelfinale.
Und auch die deutschen Fußballfrauen standen heute Abend schon auf dem Olympischen Spielfeld in Marseille. Traf die Mannschaft von Trainer Horst Rubisch auf den WM-Vierten Australien. Am Ende hieß es 3-0 für Deutschland. Peter Arnold hat das Spiel gesehen.
Fans und Trainer sehen eine spielfreudige deutsche Mannschaft. Im Tor die neue Nummer 1 an Katrin Berger. Gedanken und Umschaltung schnell. Stürmerin Jule Brandt im Abschluss zu Beginn, aber noch zu überhastet. Besser machen es die deutschen Fußballfrauen in der 24. Minute. Clara Bühl auf Marina Hegering, 1-0. Die deutsche Abwehrchefin robust im Luftkampf. Die Führung zur Halbzeit hoch verdient. Auch im zweiten Abschnitt Deutschland klar besser. Wieder Eckball, wieder ein Kopfballtor. Lea Schüller nach einer guten Stunde kraftvoll zum 2-0. Und 4 Minuten später Deutschland sogar noch mit dem dritten Treffer gegen viel zu harmlose Australierinnen. Jule Brandt belohnt sich und die Mannschaft. 3-0 das Endergebnis. Ein perfekter Turnierstart für die deutschen Fußballfrauen.
Wir freuen uns auf Olympia. Wir freuen uns auf die Kollegin Maybrit Illner gleich nach uns, die sich mit einer spannenden Amerika-Runde in die Sommerpause verabschiedet. Und Dunja Hayali und Gundula Gause freuen sich ab morgen hier auf Sie.
Und noch ein Hinweis auf unser heute Journal-Update um 0.30 Uhr mit Nazan Göktemir.
Von Redaktion, Regie und uns allen hier im Studio, angenehmen Abend. Tschüss.
Wiedersehen.
Guten Abend. Heute Nacht kommt von Westen Regen heran. Im Osten bleibt es noch trocken und in Bayern zum Teil auch klar. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 12 Grad. Morgen zieht der mit Gewittern durchsetzte Regen weiter ostwärts. Am längsten freundlich bleibt es im Südosten Bayerns. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad an der Nordsee und bis 29 Grad im Süden. Am Samstag erwischt uns dann der nächste Schub Regen und Gewitter. Der verlässt uns am Sonntag dann ostwärts. Der Montag wird's ganz freundlich. Und jetzt schauen wir noch mal nach Paris, wo ja morgen die Olympischen Spiele beginnen. Morgen und übermorgen wird's da eher regnen. Danach aber setzt sich Sommerwetter durch, was in einer so dicht bebauten Metropole allerdings unangenehm werden kann. Denn die Hitze staut sich in den Straßen. So ist es locker 10 Grad wärmer als im Umland. Die Klimazukunft wird noch heißer. Darauf bereitet sich Paris schon seit vielen Jahren vor. Beispiel Autospuren. Die verwandelt Paris mehr und mehr in Radwege oder sperrt sie gleich komplett für den Autoverkehr. Auch rund 70.000 öffentlichen Parkplätzen geht es an den Kragen. Sie werden grüne, frische Inseln. Denn weniger Parkplätze, weniger Autos. Dafür tiefwurzelnde Bäume. Sie ziehen das Wasser aus dem Boden, verdunsten es über Blätter und spenden Schatten. Bäume sind eine natürliche Klimaanlage, erfrischen die Luft und helfen auf dem Weg zur Schwammstadt. Guten Abend.